Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie at Work. Ja, ich melde mich heute zurück mit einem geringfügig schlechten Gewissen. Eigentlich möchte ich gar kein schlechtes Gewissen haben, aber ein bisschen klopft es doch an, weil ich jetzt mehrere Wochen ausgesetzt habe mit dem Podcast. Fleißige und treue HörerInnen werden es gemerkt haben, dass ich gerade einfach nicht jede Woche hier am Start bin mit einer neuen Episode. Dafür aber heute mit neuem Schwung und ich hoffe auch, dass ich heute was ja ganz Gutes, was Sinnvolles, was Gewinnbringendes für euch aufnehmen kann. Und heute soll es um das Thema psychologische Sicherheit gehen. Und psychologische Sicherheit ist gerade etwas, worüber sehr viel gesprochen und geschrieben wird in den sozialen Netzwerken. Ich sehe auch immer wieder Artikel dazu, Management-Ratgeber, alles, was man sich aus der Business-Literatur so vorstellen kann. Überall taucht dieser Begriff auf. Ja, und ihr wisst, wenn ihr mir schon länger folgt, dass ich solche Begriffe immer gerne mal aufnehme und auch aufdrösele und mal ein bisschen aufbereite, sodass man letztlich, wenn man ein Laie oder eine Laien auf diesem Gebiet ist und vielleicht noch gar nichts von diesem Begriff gehört hat, auch am Schluss rausgeht und ein bisschen mehr Wissen darüber hat und vielleicht ja auch den ein oder anderen Anknüpfungspunkt findet. Und psychologische Sicherheit ist schon etwas, wo ich sage, da kommen wir in unseren heutigen Arbeitsfeldern, in unseren Teams, in unseren Abteilungen, ja in der ganzen New Work-Debatte auch nicht wirklich dran vorbei. Einfach weil die Forschungsergebnisse dazu so verblüffend einleuchtend sind, dass wir, wenn wir im Führungsbereich tätig sind, aber auch jeder und jede Einzelne in den eigenen Teams damit vertraut sein sollte und sich über diese Effekte einfach im Klaren sein sollte, finde ich zumindest. Ja, und zu Anfang sollten wir mal klären, was ist das denn überhaupt? Was meinen wir, wenn wir von psychologischer Sicherheit sprechen? Also Sicherheit ist ja erstmal so ein Grundbedürfnis, was wir alle haben und was viele kennen, die Maslow'sche Bedürfnispyramide wirklich ganz, ganz unten steht. Das ist das Fundament. Also wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann können auch die darüberliegenden Bedürfnisse alle relativ irrelevant werden. Ja, und die psychologische Sicherheit im Besonderen, die meint sozusagen ein Gefühl der Gewissheit, dass das eigene Verhalten keine negativen Konsequenzen hat. Also, dass ich mich hier in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege, und eben hier sprechen wir speziell auch von den Arbeitsumfeldern, dass ich mich in diesem Umfeld auf sicherem Terrain befinde, dass mir hier nichts passiert. Ja, und an einem Namen kommt man bei diesem Konzept überhaupt nicht vorbei, und das ist die Harvard-Professorin Amy Edmondson. Und Amy Edmondson hat schon in den 1990er Jahren dazu Forschung betrieben. Und nun kann man so sagen, dass sie das Konzept sozusagen zufällig entdeckt hat. Also Amy Edmondson wollte eigentlich erforschen den Zusammenhang zwischen Teamkulturen und Fehlern. Und sie hat die nachvollziehbare Hypothese generiert, dass positive Teams, also Teams mit einer positiven Teamkultur, weniger Fehler machen. Und dann hat sie sich Teams und deren Aufgabenerfüllung, deren Performance angeguckt und kam aber zu dem Ergebnis, was sie so überhaupt nicht erwartet hatte, dass nämlich die Teams, die sehr positiv miteinander waren, auch mehr Fehler gemacht haben. Und erstmal hat sie diesen Ergebnissen, diesen Daten nicht so richtig trauen können und hat dann diese Experimente wiederholt in anderer Konstellation oder auch einfach nur, ja, um sie nochmal zu machen. Und sie kam aber wieder zu demselben Ergebnis. Also die positiven Teamkulturen, die Abteilungen mit einem positiven Team, die haben bei ihrer Aufgabenerfüllung mehr Fehler gemacht. Und dann hat sie hin und her gerätselt und interpretiert, was das alles jetzt wohl zu bedeuten hat, dass ihre Hypothese so um 100% widerlegt wurde. Und sie kam dann auf das Konzept der psychologischen Sicherheit. Bei der genauen Datenanalyse stellte sie dann fest, dass die Teams, die besonders positiv miteinander umgegangen sind, wo die Teamkultur so besonders gut war, dass die sich einfach getraut haben, mehr Fehler zu berichten. Also die haben nicht unbedingt mehr Fehler gemacht bei ihrer Aufgabenerfüllung als die anderen Teams, sondern sie haben sich eher getraut, diese Fehler öffentlich zu machen. Heute würde man von einer positiven, von einer offenen Fehlerkultur wahrscheinlich sprechen. Ja, und dann hat Amy Edmondson eben diesen Begriff der psychologischen Sicherheit dafür geprägt. Und laut der Harvard-Professorin ist diese psychologische Sicherheit einfach notwendige Voraussetzung für mehrere Faktoren, nämlich einmal für eine gute Leistung, aber auch eben für eine effektive Zusammenarbeit, für Lernen und für Innovation. Psychologisch sichere Teams, die erkennt man daran, dass die Teammitglieder zum Beispiel verrückte Ideen auch mal einbringen, dass sie auch mal den Chef oder die Chefin kritisieren oder dass sie ihre ehrliche Meinung äußern und dass sie eben auch, das haben wir gerade im Experiment gehört, Fehler zugeben oder auch Schwächen zugeben. Also sowas wie mentale Erkrankungen könnten auch so ein Punkt sein. Stigmatisierte, tabuisierte Dinge, die werden öfter in Teams angesprochen, die psychologisch sicher sind oder wo sich die Teammitglieder psychologisch sicher fühlen. Also alles läuft darauf hinaus, dass psychologische Sicherheit eben diese Gewissheit ist, dass das eigene Verhalten keine negativen Konsequenzen für die eigene Person hat. Ich würde dazu so ein eigenes Beispiel reinbringen. Ich bin ja auch Supervisorin für Psychotherapie, das heißt alle Psychotherapie-Auszubildenden. Heute sind es Weiterbildungskandidatinnen, die müssen jede vierte Psychotherapiestunde, die sie am Patienten sind, supervidieren lassen. Das heißt, ich muss da drauf gucken, dass mit dem Fall alles in Ordnung läuft und dass dort eine qualitativ hochwertige Therapie gemacht wird. Und hier geht es insbesondere darum, in diesen Supervisionsgruppen über eigene Unsicherheiten zu sprechen, ne, um eigene, ja, vielleicht auch kleine Fehler, will ich das jetzt gar nicht nennen, weil die Ausbildungskandidatinnen machen in den seltensten Fällen wirklich Fehler. Aber manchmal sind es kleine Schwächen, manchmal sind es Fragen, die nicht gestellt werden, manchmal sind es vielleicht Sätze, die unglücklich formuliert wurden, manchmal sind das Antworten, die gegeben wurden, die bei einem Patienten oder einer Patientin eine gewisse Reaktion ausgelöst haben. Also summa summarum, es geht darum, diese eigenen Unsicherheiten aufzuarbeiten und auch in einer Gruppe vor anderen kenntlich zu machen, zu sagen, hier habe ich eine Schwierigkeit, hier fühle ich mich nicht wohl, hier stimmt die Dynamik mit dem Patienten oder mit der Patientin nicht, hier weiß ich nicht, wie ich weiterkomme oder hier hat sich ein ungünstiges Kommunikationsmuster entwickelt. Und diese Eigenverantwortung zu übernehmen und auch über kleine Fehlerchen, über Defizite, über Schwächen zu sprechen, das erfordert in hohem Maße diese psychologische Sicherheit. Also so eine Supervisionsgruppe kann nicht gut funktionieren oder sie wird eben, und hier sind wir wieder bei den vier Faktoren von Edmondson, sie kann nicht dazu führen, dass hier eine effektive Zusammenarbeit stattfindet oder dass eben Lernen stattfindet, ja, dass sich Auszubildende öffnen können und dadurch auch Innovation geschieht. Denn wenn man diese Offenheit haben kann, wenn man angstfrei hier auch über kleine Defizite sprechen kann, dann kann das eben auch dazu führen, dass man daran lernen und wachsen kann, dass die ganze Gruppe daran wachsen kann und dass wir auch zu innovativen Lösungen, zu kreativen Lösungen einer Situation kommen können. Wenn keiner solche Fehler einbringt oder Schwierigkeiten oder Probleme, dann kommt es auch nicht zu all diesen Wachstumsfaktoren. Also ich hoffe, es ist jetzt nochmal ganz gut deutlich geworden, was wir unter diesem Konzept eigentlich verstehen. Es geht also beim Lernen darum, zusammen über Fehler und auch über Risiken zu sprechen. Wir wollen was daraus lernen, wenn wir diese Fehler und Risiken ansprechen. Und bei Innovation geht es darum, sich wirklich zu trauen, auch mal interessante, auch mal unkonventionelle Ansichten zu äußern. Denn nur wenn wir das tun oder wir beobachten Teams, die das regelmäßig tun und die kommen dann auch zu innovativen Konzepten, das sogenannte Querdenken, was heute einen eher negativen Touch bekommen hat über die ganze Corona-Pandemie. Aber wenn wir Querdenken mal als ein positiv konnotiertes Wort nehmen, das ist genau das, was nur in psychologisch sicheren Teams passiert. Ja, und die effektive Zusammenarbeit, die Edmondson auch noch als Faktor genannt hat, wenn alle eben ihre Meinung sagen können und auch jede Frage gestellt werden kann, dann kann es letztendlich zu einer effektiven Zusammenarbeit in der Abteilung oder im Team, im ganzen Unternehmen kommen. Was ganz interessant ist, die Firma Google, die man ja auch mit viel Innovation und wirklich auch ganz vorne mit dabei kennt, wenn es um solche New Work Themen geht, die haben 2012 das Projekt Aristotle ins Leben gerufen. Und die Leute bei Google wollten wissen, was eigentlich ein Team erfolgreich macht. Sie wollten gucken, worauf kommt es eigentlich an, wenn wir uns erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Teams angucken. Wer ist in diesen erfolgreichen Teams eigentlich drin? Also welche Faktoren sind wichtig? Und die Forscher fanden aber einfach in ihren Daten kein Muster. Es waren nicht die Persönlichkeitsfaktoren, die den Ausschlag gegeben haben. Es war nicht sowas wie Extraversion, also dass man hätte sagen können, in diesen erfolgreichen Teams sind ganz extravertierte Leute drin oder da sind ganz hochbegabte Leute drin, die einen ganz besonders hohen IQ haben. All diese Faktoren, die sie untersucht haben, waren letztendlich kein Treffer. Die Daten haben sich dadurch nicht erklären lassen. Und schließlich kamen sie auf das Konzept der psychologischen Sicherheit. Da haben die Daten dann auf einmal Sinn gemacht, denn all die gut performenden Teams waren psychologisch sichere Teams. Dort sind diese Faktoren der psychologischen Sicherheit erfüllt gewesen. Und das zeigt uns, auch wenn die Studie nicht mehr ganz neu ist, aber es trifft sehr gut den Kern, denn es zeigt uns, dass das weniger um den Einzelnen geht, der in diesen Teams sitzt. Also wir brauchen nicht nach Persönlichkeitseigenschaften oder Merkmalen zu suchen, die der Einzelne oder die Einzelne in dieses Team einbringt, sondern es geht um die Vertrauensbasis des ganzen kompletten Teams. Es ist sozusagen eine Gruppenvariable. Ja, und jetzt ist das ganz spannend. Laut Studien überschätzen nämlich 75% aller Führungskräfte die psychologische Sicherheit in ihren Teams. Ja, das ist ein bisschen ähnlich wie die Zahlen, die wir über gute Führung kennen, dass ja fast alle Chefs und Chefinnen meinen, dass sie super gute Führungskräfte sind, aber ich glaube nur etwa ein Fünftel, ich glaube circa 20% der unterstellten Mitarbeitenden finden, dass sie gute Führungskräfte haben. Also einen ähnlichen Gap, eine ähnliche Diskrepanz finden wir hier auch. Ich kenne jetzt die Gegenzahl nicht, also wie viele Mitarbeitende das so einschätzen. Aber 75% aller Leader und Leaderinnen glauben, dass sie psychologisch sichere Teams haben. Und viele denken, dass es eben ausreicht zu sagen, meine Tür steht immer für euch offen. Das ist so ein Satz, den ihr vielleicht auch kennt, den ihr schon oft gehört habt. Wenn du was brauchst, meine Tür ist immer offen. Ich muss gestehen, ich habe den selbst schon öfter gebraucht, diesen Satz. Ja, weil man gerade in vielbeschäftigten Zeiten damit gut und gerne signalisieren möchte, wenn du ja wirklich mich brauchst, wenn du einen Rat brauchst, wenn du ein Problem hast, wenn du eine Frage hast, dann kannst du jederzeit kommen. Und jetzt will ich auf keinen Fall damit sagen, dass ihr diesen Satz nie mehr sagen sollt, falls ihr Führungskräfte seid oder auch falls ihr MentorInnen, KollegInnen seid. An diesem Satz ist gar nichts falsch, aber viele denken, dass es ausreicht, den zu sagen. Und wenn aber demgegenüber jetzt die Hierarchie einfach sehr, sehr steil ist und wenn sich im Unternehmen eine Kultur etabliert hat, die zum Beispiel den oder diejenige, die eine negative Nachricht überbringt, zum Beispiel XYZ ist schief gelaufen oder wir haben hier einen Fehler gemacht oder hier ist uns ein Missgeschick passiert, hier ist eine falsche Kundenlieferung rausgegangen, hier ist ein Medikament verwechselt worden, etc. etc. Wenn die Überbringer dieser Botschaften immer unmittelbar bestraft werden, dann ist das nicht psychologische Sicherheit. Und dann kann ich als Chef, als Chefin 10.000 Mal sagen, meine Tür steht immer offen und du kannst mir alles erzählen. Wenn diese Kultur nicht gelebt wird, dann ist da auch keine psychologische Sicherheit. Ja, und damit das Ganze nicht so kryptisch bleibt, ich bin ja immer eine Freundin davon, sehr konkret zu werden. Und deshalb habe ich euch auch noch einige Impulse mitgebracht dafür, wie ihr ganz konkret in eurem Team oder in eurem Unternehmen drauf gucken könnt, wie ihr psychologische Sicherheit fördern könnt. Das kann einerseits natürlich als Führungskraft passieren, das muss aber nicht nur als Führungskraft passieren. Denn wir erinnern uns, ich habe es auch schon öfter gesagt, für Kultur ist jeder und jede Einzelne verantwortlich. Also so wie wir alle hier als Bürgerinnen und Bürger für unsere gesellschaftliche Kultur verantwortlich sind, ist es auch jeder Einzelne für die Teamkultur, die existiert. Ja, und deshalb mein allererster Impuls geht ein bisschen an die Führungskräfte trotzdem, dass man als Führungsperson, als Leaderin, als Leader eigene Fehltritte und Schwächen wirklich offen einbringen kann. Also seid ein Vorbild, ne? Also formiert eine positive Fehlerkultur in dem Sinne, dass Fehler wirklich als Lernchance begriffen werden. Wenn wir an die Kinder denken, Kinder machen ganz viele Fehler und sie lernen und wachsen die ganze Zeit an diesen Fehlern, weil sie möglichst diesen Fehler nicht ein zweites oder drittes Mal machen, sondern sie entwickeln sich daran. Und als Erwachsene verlieren wir leider diesen positiven Umgang mit den Fehlern. Und als Führungskraft ist diese Vorbildwirkung besonders wichtig. Also wenn ich zum Beispiel offenherzig drüber spreche, dass es mir gestern vielleicht mental nicht so gut ging oder dass ich hier meine Impulse nicht so gut im Griff hatte oder, dass ich da einen Fehler gemacht habe oder dass ich die Schwäche habe und auf dem Fachgebiet vielleicht einige Lücken habe. Das sind alles offenherzige Bekundungen, die Teammitglieder dann immer ermutigen werden, einfach auch ihre eigenen Sachen einzubringen. Und wir brauchen nicht zu glauben, wenn wir uns als Führungskräfte immer auf ein Podest stellen, wenn wir so tun, als prallt alles Teflonartig an uns ab, als hätten wir keine Wissenslücken, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann brauchen wir uns wirklich nicht zu wundern, wenn Mitarbeitende hier auch nicht besonders offen sind mit Defiziten, Schwächen oder Fehlern. Ja, und dann komme ich schon zu meinem zweiten Impuls. Und ein ganz einfaches Tool, was ich machen kann, ist, dass ich wirklich andere mal gezielt nach ihrer Meinung frage, aktives Zuhören zu praktizieren, also wirklich mal selbst das Mündchen zu halten, besonders als Führungskraft ist das nicht immer ganz so einfach, in diesen Team-Meetings zum Beispiel mal da zu sitzen und mal zuzuhören, was jeder Einzelne zu sagen hat und das auch gezielt zu erfragen. Eine Möglichkeit, die auch super ist, kann sein, speziell auch mal nach Kritik oder nach Stolperfallen zu fragen. Wenn ihr zum Beispiel ein Projekt plant, dann gezielt zu fragen, was denkt ihr? Was ist daran kritisch zu sehen? Was ist vielleicht noch nicht ausgereift? Was ist nicht gut? Was ist nicht mitgedacht? Wo sind Stolperfallen? Also worüber könnten wir im Prozess stolpern, wenn wir das genauso machen wie geplant? Und das kann ich sehr gezielt adressieren. Wenn ihr das macht, dann sollte dabei wirklich jeder zu Wort kommen. Also ich bemühe mich immer, wenn ich Gruppenmeetings habe, in welcher Art auch immer, und es geht um solche Meinungsabfragen, dass man jeden gezielt dran nimmt und dass dann auch jeder was sagen kann und sagen sollte. Auch die besonders stillen Wässer, die man dann gezielt anspricht, die sonst vielleicht in solchen Gruppensituationen nie irgendetwas sagen. Also indem ich das tue, kann ich ganz, ganz viel Wertschätzung erstmal ausstrahlen. Also ich kann deutlich machen, es ist mir hier wertvoll, was jeder Einzelne und jede Einzelne zu sagen hat. Egal übrigens, welche Hierarchiestufe. Und wenn solche Meetings sind, dann hat der oder die Praktikantin genauso das Wort und kann genauso mögliche Stolperfallen einbringen wie der oder die CEO. Also das sollte kein Hinderungsgrund sein oder es sollte kein Kriterium sein, wer gefragt wird. Je mehr Input in solche Situationen kommt, desto besser. Das ist dann gut für unseren Output. Aber wo wir eigentlich hinwollen, die psychologische Sicherheit, die lebt eben auch davon, dass hier keiner sich als Nummer fühlt in diesem Team. Übergangen zu werden, nicht wirklich dazu zu gehören, keine Stimme zu haben, das sind die größten Gegner der psychologischen Sicherheit. Ja, und dann kann ich meinen Impuls Nummer 3 bei einer negativen Nachricht, die ich bekomme. Wenn ein Fehler passiert ist beispielsweise, wenn eine Verwechslung passiert ist, wenn irgendein Makel aufgetreten ist, wenn irgendein Produkt nichts geworden ist, irgendein Entwurf verworfen werden muss. Bei so einer negativen Nachricht kann ich mal statt dem Ja, aber mal mit einem Ja und reagieren. Ja, das ist ein ganz mini kleines Tool, aber probiert's einfach wirklich mal aus. Ihr werdet sehen, was das für einen großen Unterschied machen kann, aus diesem Aber ein Und zu machen. Dass ich mich nicht sofort verbal dagegen stelle und nach dem Schuldigen suche. Auch dieses obligatorische, ja, wer hat Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Also dieses Suchen nach dem oder der Schuldigen mal umzuformen in ein, wie können wir jetzt? Wie können wir jetzt zum Beispiel damit umgehen? Wie können wir jetzt größeren Schaden verhindern? Wie können wir daraus lernen, dass wir das beim nächsten Mal besser machen? Eine viel, viel bessere Frage als, wer hat Schuld? Was leider noch viel zu oft geschieht. Ich weiß, manchmal erfordert der Prozess das auch, dass man eine verantwortliche Person dafür abstellt. Aber ich finde, in unseren Teamkulturen findet es noch häufig viel zu viel Präsenz, also viel zu viel Gewicht, wer jetzt diesen Fehler verursacht hat. Es sollte eigentlich eine Randnotiz sein. Und in psychologisch sicheren Teams wird eher eben geredet über das Ja und was jetzt und wie können wir daraus wachsen. Mein 4. Impuls, das ist ein oft vernachlässigter Punkt. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie wird denn über Leute gesprochen, die zum Beispiel Schwäche gezeigt haben oder die einen Fehler gemacht und darüber gesprochen haben, die eine mentale Erkrankung zugegeben haben oder eine somatische Erkrankung, die irgendein Defizit kundgetan haben oder eine Wissenslücke oder was auch immer. Wie wird über solche Leute gesprochen? Wie wird denen begegnet? Ja, und da könnt ihr euch alle mal an die eigene Nase fassen. Sobald diese Menschen nicht mehr im Raum sind, wie wird dann über sie gesprochen? Wie wird mit diesen Defiziten, Schwächen oder Fehlern umgegangen? Ja, denn das eine ist natürlich das, wie begegne ich jemandem in dem Moment, in dem er oder sie das preisgibt. Und der nächste Moment ist aber der, was tue ich, wenn diese Person nicht im Raum ist. Und das ist ein ganz maßgeblicher Punkt, denn das ist eigentlich der Ausdruck der Kultur, die in einem Team herrscht. Ja, und da könnt ihr selber für euch ja vielleicht mal hingucken, in eure eigenen Teams, in eure Abteilungen gucken, wie passiert das? Also wie sieht das bei uns aus? Was werden da für Wörter benutzt? Wie wird damit umgegangen? Schaltet sich auch vielleicht jemand ein? Schaltet sich die Führungskraft ein, wenn nicht so schön über diese Ereignisse gesprochen wird im Nachhinein? Also hier können wir ansetzen, immer natürlich gesetzt den Fall, dass wir wollen die psychologische Sicherheit erhöhen und wir möchten diese positiven Outcomes mitnehmen, die zusammen mit der psychologischen Sicherheit im Gepäck kommen. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Vieles lebt hier von der Sensibilität und wirklich von der Selbstreflexion, mal zu überlegen, ja, wie gehe ich denn eigentlich selbst damit um? Was habe ich für ein Bild von jemandem, der Schwächen eingesteht? Oder hat der oder diejenige irgendwelche negativen Konsequenzen zu befürchten? Und das ist eben die üble Nachrede auch, wenn er oder sie sich hier outet, in Anführungsstrichen. Ja, komme ich zu meinem Impuls Nummer 5. Ich kann nämlich zum Beispiel mal zum Äußersten schreiten und kann das Team einfach mal direkt fragen. Und es erstaunt auch manche Klientinnen, manchen Klienten, zu fragen, was braucht ihr eigentlich, um hier in diesem Team, in diesem Raum, bei uns in der Abteilung offen und authentisch zu sein? Denn hier sind manche Menschen sehr überrascht, dass Personen hier auch sehr individuell unterschiedlich sein können. Da gibt es dann vielleicht Personen, die sagen, mir sind Vorbilder immer ganz wichtig. Also ich kann offen und authentisch über Fehler sprechen, wenn ich eben eine Führungskraft habe, die das regelmäßig auch tut. Die andere würde sagen, wenn ich mich hier zugehörig fühle, wenn ich hier das Gefühl habe, ich bin nächstes Jahr auch noch in diesem Team und ich bin hier willkommen und meine Kompetenzen werden hier wertgeschätzt. Und ein drittes Mitglied würde wieder etwas ganz anderes sagen. Also summa summarum, es ist eigentlich gar kein Tool, aber ich bezeichne es jetzt mal als Tool, als Form der Gesprächsführung, das auch mal auf dem Schirm zu haben, die Menschen wirklich direkt anzusprechen, direkt zu fragen, was brauchst du dazu? Was ist deine Voraussetzung, damit du dich hier im Team psychologisch sicher fühlen kannst, damit du hier offen und authentisch reden kannst? Oder gibt es dafür Hinderungsgründe? Gibt es irgendwelche Faktoren, die hier bei uns im Team sind, die dich daran hindern? Und es kann ein großer Informationsgewinn sein, gerade für Führungskräfte, ne? Wenn ihr vielleicht jemand seid, der oder die sich schon Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre bemüht, die Teamkultur so ein bisschen besser zu machen, schreitet einfach mal zum Äußersten, fragt mal eure Teammitglieder, woran es denn vielleicht liegt, dass diese Kultur der Sicherheit noch nicht gegeben ist. Vielleicht gewinnt ihr hier ganz gute Erkenntnisse. Impuls Nummer 6. Wie wäre es, wenn ihr mal von einem Wir statt von einem Du oder er oder sie sprecht? Ja, das hat den Hintergrund, dass die Forschung gezeigt hat, ein wesentlicher Punkt für psychologische Sicherheit ist, dass sich Teammitglieder einfach in der Zukunft auch noch in diesem Team sehen können. Ich habe es gerade schon mal angedeutet. Also wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin für sich sichergestellt weiß, dass ich in Zukunft, also in einem Monat, in 6 Monaten, in einem Jahr, immer noch Teil dieses Teams sein werde. Und wenn ihr das so hört, dann könnt ihr euch vielleicht direkt vorstellen, das ist nicht ganz so einfach in der heutigen Arbeitswelt. Also ich blicke gerade hier auf die neuesten Nachrichten, dass eventuell VW-Werke hier in Deutschland geschlossen werden sollen, dass zigtausende von Mitarbeitenden gerade vor einer Arbeitsplatzunsicherheit stehen, die so nie da gewesen ist in unserer Wirtschaft. Auf der anderen Seite steht der riesige Fachkräftemangel, aber auf dieser Seite steht eben auch ganz viel Arbeitsplatzunsicherheit in einzelnen Branchen. Und für diese Menschen ist es schwer, ne, zu wissen, ob sie in einem Monat noch Teil dieses Teams sind, ob sie in einem Jahr noch Teil dieses Teams sind. Und da können wir uns ganz plastisch vorstellen, hier ist die psychologische Sicherheit vielleicht nicht gerade so super hoch, ja, dass da Teammitglieder jetzt noch viel Wert darauf legen, hier offen und authentisch in diesem Team zu sprechen oder sich zu outen mit irgendwelchen Schwächen, Fehlern oder eigenen Problemen. Also indem wir die Worte wir häufiger benutzen, jeden Einzelnen adressieren als einen wichtigen Teil dieses Teams und auch sicherzustellen über die verbale Kommunikation, über die Sprache, dass wir hier ganz sicher sind, dass wir immer noch in dieser Konstellation in der Zukunft zusammenarbeiten. Das kann was ganz, ganz Wichtiges für Menschen sein, um psychologische Sicherheit zu empfinden. Mein Impuls Nummer 7 lautet auf jeden Fall, Vertrauen und Empathie zu fördern. Und das soll sich jetzt überhaupt nicht floskelhaft anhören, sondern wie mache ich das? Empathie und Vertrauen fördern, das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als an den Menschen und ihren Stärken und Herausforderungen interessiert zu sein. Also Vertrauen fördere ich auf jeden Fall auch dadurch, dass ich Selbstöffnung betreibe, dass ich Loyalität beweise, dass ich auch Geheimhaltung und so etwas beweise. Und Empathie fördert man einfach auch dadurch, dass man immer wieder diese Perspektivübernahme im Team auch praktiziert. Das kann als Führungskraft passieren, aber natürlich auch im Kollegium, indem ich mich ernsthaft interessiere, indem ich frage, was ist eigentlich bei dir zu Hause so los? Wie klappt das mit der Vereinbarkeit? Fühlst du dich fachlich sicher mit dem, was du gerade machst? Gibt es da irgendwelche Lücken, bei denen ich dir helfen kann? Also das sind so Beispiele, die auf jeden Fall hier auch die Empathie fördern und auch das Vertrauen fördern können. Und das ist ein ganz, ganz essentieller, wichtiger Punkt, um ein psychologisch sicheres Team aufzubauen. Und dann wäre ich schon gleich bei meinem Impuls Nummer 8. Der lautet nämlich auf jeden Fall, Erwartungen ganz klar zu kommunizieren. Also das unterschätzen auch viele und bringen es oft gar nicht so mit psychologischer Sicherheit in Verbindung. Aber die Gallup-Studien zum Beispiel, die jedes Jahr stattfinden, um so den Engagement-Index auch zu ermitteln. Das heißt, wie emotional involviert, wie committed, wie gebunden sind Mitarbeitende an ihre Arbeitsplätze oder wie gut oder schlecht finden die diese Arbeitsplätze und die Führungskräfte. Da kommt immer wieder sehr zuverlässig heraus, dass Klarheit über die eigenen Aufgaben, Klarheit, welche Erwartungen an die eigene Rolle, an die eigene Funktion, an die Aufgabenerfüllung im Betrieb gestellt werden, dass das ganz essentiell ist, um sich wohlzufühlen, um zufrieden zu sein, sowohl mit dem Arbeitsplatz als auch mit der Führungskraft. Und diese Erwartungen klar zu kommunizieren, das kann einfach dazu führen, ja, diese Unklarheit, diese Missverständnisse zu reduzieren, die bestehen können. Ja, also wenn ich ganz klar kommuniziere, was die Aufgabenerfüllung sein soll, was die Tools, die Mittel sind, die mir zur Verfügung stehen, auch vielleicht die finanziellen Mittel und Budgets, all diese Dinge, das fängt aber bei sehr kleinen Dingen an, ne? Wie viel Urlaubstage kriegen wir hier zugestanden? Wie gehen wir zum Beispiel mit Arztterminen in der Arbeitszeit um? Das sind alles so ganz mini kleine Bausteine, die zum Arbeitsalltag dazugehören. Aber hier erlebe ich schon oft, dass das nicht klar kommuniziert ist. Und das führt natürlich auf Seiten der Mitarbeitenden häufig zu ganz vielen Missverständnissen, zu ganz viel Raum für Spekulation und auch ganz viel Raum für Katastrophisierungen. Ja, dass hier im Prinzip mit psychologischer Unsicherheit gearbeitet wird, weil Dinge im Unklaren, im Nebulösen bleiben und weil Mitarbeitende sich irgendetwas Katastrophales zusammenreimen, was hier erlaubt oder nicht erlaubt ist, was hier geahndet wird, was hier geächtet ist, was hier sozial erwünscht ist und was nicht. Und je mehr Klarheit ich hier reinbringen kann, eben besonders als Führungskraft, aber auch manchmal auf Seiten der HR, desto besser ist es für diesen Faktor psychologische Sicherheit. So, und dann komme ich noch ganz schnell zu meinem letzten Impuls. Es sind heute wirklich viele Punkte, insgesamt 9, aber ich hoffe, dass ihr euch alle einfach was Kleines mitgeben können für diesen, ja, für dieses große, weite Feld der psychologischen Sicherheit. Und der 9. Punkt lautet einfach nochmal, emotionale Intelligenz zu fördern. Na, und da muss man bedenken, nicht alle Mitarbeitenden können sich immer gleich gut äußern. Das heißt, nicht alle Menschen sind gleichermaßen gut in der Lage, ihre eigenen Emotionen überhaupt wahrzunehmen. Und sie sind auch nicht alle gleich gut dazu in der Lage, diese Emotionen oder Zustände oder Fragen, die ihnen im Kopf rumschwirren, dann zu verbalisieren, zu äußern. Und das kann man in einem Team als Führungskraft beispielsweise auch aufgreifen, sodass diese Leute das immer besser lernen. Also es ist so ein gesamter Wachstumsprozess des Teams, wenn ich das immer wieder beiläufig mache. Damit das jetzt ein bisschen konkreter wird, was meine ich damit? Zum Beispiel zu sagen, du siehst so aus, als verwirrt dich das, was ich gerade sage. Ja, das ist einem Mitarbeitenden auf die Sprünge zu helfen, wenn der mich gerade so anschaut, dass der buchstäblich Fragezeichen in den Augen hat, dass ich für ihn, wenn ich eben diese emotionale Kompetenz besitze, übersetze, was gerade in ihm vorgehen könnte. Und dann hat der oder die Chance, das zu revidieren oder zu sagen, nee, ist nicht so oder das kommt falsch rüber, ich habe alles verstanden, wie auch immer. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, jemanden darin zu unterstützen, emotional intelligenter zu werden, wenn wir es so nennen wollen. Oder ein anderes Beispiel wäre auch, wenn ich sage zum Beispiel, bei mir kommt der Satz gerade so an, als seist du in Sorge, dass XYZ passiert. Ist das so? Das wäre auch so eine Nachfrage. Da geht es um Emotionen, da geht es darum, dass ich wissen möchte, besorgt den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das, was ich gerade gesagt habe, weil er oder sie sieht vielleicht so aus, kann das aber nicht äußern oder kann das nicht so richtig in Worte fassen. Also das ist damit gemeint, mit diesem letzten Punkt, Mitarbeitenden hier vielleicht ein bisschen auf die Sprünge zu helfen oder so auch, wenn ich das kontinuierlich einbaue, auch immer wieder versuche zu erfassen, wie geht es Mitarbeitenden emotional mit irgendwelchen Dingen, Anforderungen, Aufgaben oder Sätzen, die gesagt werden, dass ich so mit der Zeit eine Förderung dieser emotionalen Kompetenz leiste und somit die Mitarbeiter auch immer besser darin werden, so eigene Zustände an sich selbst zu erkennen. Das ist im weitesten Sinne wirklich ein emotionales Lernen, was wir in der Psychotherapie auch anwenden, aber es ist letztendlich auch eine Teamführungskompetenz, wenn ich das kann, ne? Wenn ich mein Leadership-Verhalten darauf ausrichte, dass Mitarbeitende das besser lernen, weil das ist wiederum eine ganz große Stärke von Teams, wenn sich Mitarbeitende hier emotional und sozial kompetent ausdrücken können, damit andere diese Empathie eben auch aufbringen können und somit wieder über die Themen gesprochen wird. Ja, jetzt hoffe ich, dass diese 9 Punkte für psychologische Sicherheit in all euren Teams sorgen können und dass ihr sie ein bisschen mit aufnehmen könnt. Natürlich muss das nicht immer Punkt 1 bis 9 sein. Das waren einfach ein paar Denkanstöße und vielleicht mögt ihr die mitnehmen. Ich wünsche mir jedenfalls, dass eigentlich jedes Team in jedem Unternehmen Mitarbeitende enthalten würde, die sich psychologisch sicher fühlen, denn wir hören einfach aus der Forschung, dass ja, dass die High-Performance-Teams sind und dass das die Teams sind, die wirklich erfolgreich, effektiv, innovativ miteinander arbeiten können. Und deswegen finde ich das ganz sinnig, mal diese einzelnen Punkte alle sehr konkret sich vor Augen zu führen. Was kann ich, was könnt ihr eigentlich als jeder und jede Einzelne in euren Abteilungen hier besser machen? Wofür kann man sensibel sein? Was kann man selbst in die Hand nehmen? Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, habt eine schöne Restwoche, genießt den Herbst. Ich finde es wunderschön draußen. Lasst euch die Blätter um die Nasen wehen. Wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder. Ich bemühe mich, schnell eine neue Episode auch an den Start zu bringen. Und ja, freue mich natürlich, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr den Podcast auf jeden Fall trotzdem in euren Mediatheken behaltet. Es kommen versprochen ganz, ganz bald auch wieder regelmäßige Folgen, weil ich ein großes Projekt jetzt bald abschließen kann. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Natürlich auch gerne ein paar Sternchen in eurer Podcast-App verteilt, wenn euch diese Impulse hier gefallen, wenn euch meine Podcast-Arbeit gefällt. Und schaut auch gerne auf meinen Netzwerkprofilen vorbei. Das geht bei LinkedIn ganz gut, da bin ich ziemlich aktiv. Vernetzt euch, wenn ihr ähnliche Themen mögt. Ich freue mich immer über neue, nette Menschen in meinen Netzwerken. Und ja, schaut gerne vorbei. Daten findet ihr alle in den Shownotes. Macht's gut. Tschüss.